Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch heute ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Episode. Ihr habt lange gewartet. Ich habe ganz schön lange nichts gesprochen, weil ich entweder wichtig war oder erkältet oder Ferien hatte. Und jetzt starten wir heute wieder. Ich habe eine ganz besondere Gästin, das sagt man ja heutzutage so, mitgebracht. Und meine Gästin, das ist meine Freundin und meine Kollegin Dagmar Rühmens. Korrekterweise, aber ich weiß, dass sie das jetzt nicht gerne hören wird, müsste ich sagen, Frau Dr. Dagmar Rühmens. Dagmar, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei Sahnehäubchen. Das ist deine Premiere heute in einem Podcast oder auf jeden Fall in meinem Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Guten Morgen, Irina. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Es ist wirklich eine Premiere und es ist auch so, dass ich ein bisschen aufgeregt bin und ich hoffe, dass ich nicht allzu viel Blödsinn erzähle.
Ah, das ist kein Problem. Das Gute ist, in diesem Podcast-Format, wer Sahnehäubchen das zweite Mal einschaltet, der ist auch auf Blödsinn-Gerede komplett eingestellt. Der erwartet weder Perfektion, noch erwartet er, und das ist ja auch das Motto meines Podcasts, dass wir ganz viel richtig oder ganz viel falsch sagen. Hat die oberste Priorität, Unterhaltungswert zu haben. Aber ich freue mich wirklich sehr, dass du dabei bist, denn mit dir an meiner Seite habe ich ja jetzt eine Tierärztin hier im Interview, die sich so voll und ganz mit ihrem Leben der Pferdegesundheit verschrieben oder auch gewidmet hat. Du, seit wann bist du Tierärztin? Also wir müssen dir kein Alter preisgeben, aber wie viele Jahre bist du schon in deinem Job roundabout? Seit wann bist du dabei?
Da müsste ich jetzt rechnen. Rechnen war nie meine Stärke, aber ich habe 1991 in Gießen mein Examen gemacht. Also das heißt, das sind jetzt schon eine ganze Reihe Jahre. Und dann bin ich erstmal in den Süden gegangen, habe in München dann, weil ich auch nochmal eine andere Uni kennenlernen wollte, promoviert. Und schließlich dann auch nach einigen Jahren in einer Pferdeklinik im süddeutschen Raum habe ich dann auch in München meinen Fachtierarzt für Pferde gemacht. Also es sind schon ein paar Jährchen, ja.
Es sind schon ein paar Jährchen. Für jemanden, der nicht akademisch ist wie ich, der so nicht promoviert hat, hat deine Doktorarbeit, das interessiert mich jetzt einfach mal so, ich glaube, ich habe dich das auch noch nie gefragt, hat sie noch heutigen Bezug für irgendwas oder war das etwas, wo dann hinterher nach Erledigung auch ein Haken dahinter war? Kannst du uns einen kleinen Spoiler in dein Thema geben?
Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich hat meine Doktorarbeit immer noch einen sehr aktuellen Bezug für mich. Und was mich besonders freut, ist natürlich, dass ich auch immer noch Kontakt zu meinem Doktorvater habe und mit ihm immer noch zusammenarbeite. Also um es zu konkretisieren, ich habe meine Doktorarbeit in der Anatomie gemacht und hier speziell in der Neurologie. Also ich habe mich mit den Gehirnnerven beschäftigt. Ein ganz, ganz spannendes Thema. Allerdings muss ich sagen, was durchaus sehr viel praktischer war, nicht beim Pferd, sondern bei der Katze. Und vom Prinzip her natürlich das Gleiche, nur die Tierart war eine andere. Aber eben, was mich besonders freut, das war natürlich erstmal so für mich auch die Öffnung in die Anatomie, dann nochmal speziell in die Neurologie, die mich ja gerade heute auch sehr interessiert. Und besonders freut mich natürlich eben auch, dass ich mit meinem Doktorvater Professor König, der während meiner Doktorarbeit von München nach Wien gewechselt ist, immer noch zusammenarbeite und immer auch noch Veröffentlichungen schreibe. Und das ist natürlich einfach toll.
Boah, das ist richtig cool. Und ehrlich gesagt, ich muss jetzt auch sagen, Asche auf mein Haupt. Denn wenn ich jetzt da Fragen stellen würde über dieses Ding mit den Hirnnerven und deiner Spezialisierung, dann sind wir schon so krass im Thema, dass ich wahrscheinlich eine ganze Leiste voller Fragen, die ich dich noch gerne fragen würde, überrolle jetzt wie so eine Lawine. Also stelle ich diese Faszination der Gehirnnerven nochmal zurück, weil ich ganz sicher bin, wir werden später nochmal auf diesen Punkt zu sprechen kommen. Aber wirklich, ich muss gerade wirklich so schmunzeln, dass genau darüber deine Doktorarbeit ging, noch aktuell ist, weil das ist sowas Aktuelles, dass egal ob Mensch, Katze, Hund oder Pferd, das ist immer aktuell, solange sich die Evolution jetzt nicht blitzbeschleunigt und plötzlich 13 Hirnnerven irgendwie erscheinen oder so, bleibt das ja ein brandaktuelles Thema, solange wir leben. Aber ich wusste nicht, dass das deine Doktorarbeit war, das ist wirklich interessant. Nach so, ich kenne dich jetzt fast 23 Jahre, weil 2 Jahre war ich sozusagen bei dir in Ausbildung. Da warst du meine Dozentin. Und danach haben wir jetzt schon seit in diesem Jahr 21 Jahren zusammengearbeitet. Lustig. Aber gerade plötzlich hatte ich so den Impuls, ich muss unbedingt mal fragen, worüber schreiben eigentlich die Ärzte so ihre Doktorarbeit und können wir heute noch was damit tun? Sehr spannend. Aber wir stellen das Thema zurück. Denn was für uns oder vielleicht auch für einige der therapeutischen Hörer hier total interessant sein könnte, ist, du bist ja nicht nur Fachtierärztin für Pferde, du hast dann ja auch noch dich weiterentwickelt. Nicht nur mit deinen anatomischen Fähigkeiten und deiner Expertise im anatomischen Bereich, da kannst du vielleicht gleich auch noch mal was zu sagen, aber du hast dich dann ja noch im Laufe deiner beruflichen Weiterentwicklung umgeschult, beziehungsweise nicht weitergeschult und vereinst das jetzt mit der Therapie am Pferd, mit der Osteopathie und der Tiermedizin. Was ist da bei dir so der spezielle Werdegang oder wie nennt man diesen Titel überhaupt? Fachtierärztin für Pferde und ist es auch Fachtierärztin für Physiotherapie oder wie heißt dieses Zusatzgeschehen?
Korrekt heißt das, das ist die Zusatzbezeichnung Physiotherapie und Osteotherapie beim Pferd. Das ist nochmal eine Prüfung, die man vor der jeweiligen Tierärztekammer ablegen muss. Für mich zuständig war hier die Tierärztekammer Nordrhein. Man muss, um diese Prüfung ablegen zu können, allerdings einige Voraussetzungen erfüllen. Unter anderem, dass man 4 Jahre in eigener Praxis mit dem Schwerpunkt Osteopathie und Physiotherapie arbeitet. Man muss mehrere Krankenberichte schreiben und man muss eben auch den Nachweis über eine ganze Reihe von Stunden erbringen, der bei der Akademie für tierärztliche Fortbildung eben für diesen speziellen Ausbildungsgang erforderlich ist.
Das ist super viel. Also das ist tatsächlich, das ist super spannend, finde ich, da nochmal einen Einblick reinzuhaben. Denn ich glaube letztlich nicht, dass das allen Patientenbesitzern so bewusst ist. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass das den physiotherapeutischen Kollegen, die nicht das schulmedizinische Tierarztstudium absolviert haben, dass denen das gar nicht so klar ist, wie viel letztlich hinter einem großen Titel eigentlich ja auch hängt. Es ist dann ja nicht mal eben nebenher gemacht. Du brauchst die Weiterbildung dafür und dann brauchst du auch die passende Berufserfahrung und musst einiges, ein bisschen, so wie du es geschildert hast, klingt es fast so ein bisschen wie ein behördlicher Spießrutenlauf. Du musst auf jeden Fall einiges absolvieren an Papier und eben auch an Erfahrung, wie du schon sagst.
Ja. Das stimmt, aber sag ich mal, wenn man diese Sachen einfach hat, weil man ja eben schon viele Jahre in der Praxis arbeitet, war es für mich eigentlich relativ leicht, diese Berichte zusammenzuschreiben, weil ich dokumentiere eh jeden meiner Patienten und ich mache auch oft viele Fotos dazu, natürlich mit Erlaubnis der Patientenbesitzer. Und das war für mich dann jetzt, sag ich mal, die Voraussetzung habe ich einfach gehabt, einfach durch meine langjährige Arbeit schon in der osteopathischen Praxis. Und so eine Prüfung ist natürlich dann eher auch immer noch mal ein Angang, weil da bereitet man sich natürlich drauf vor. Man sitzt da vor sehr versierten Kollegen und das war natürlich auch noch mal aufregend. Allerdings muss ich sagen, ich habe da sehr, sehr nette Prüfer gehabt, die mir also auch sehr wohlwollend gegenüberstanden. Ich kannte die Prüfer auch. Also einfach, man kennt sich natürlich auch im Pferdebereich und was mir jetzt nicht unbedingt einen Vorteil verschafft hat, aber das hat natürlich die Stimmung etwas gelockert und man stand mir da durchaus auch wohlwollend gegenüber. Also dafür bin ich natürlich auch sehr dankbar.
Ah, das ist toll. Was ich vor allen Dingen daran so spannend finde, ist, dass ich nicht hier, obwohl wir im Münsterland ja hier so die sogenannte Horsey-Region sind, wo einfach wahnsinnig viele Ställe, Pferde, Pferdesportarten aller Arten betrieben werden. Allerdings ist mir noch nie ein Fahrmobil begegnet, wo sich ein Tierarzt mit dieser Bezeichnung quasi auch extern ausweist oder kennzeichnet. Das ist dann eher so was, was unterm Radar läuft, scheint mir so.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich kann natürlich nicht sagen, wie das aktuell ist. Ich habe diese Prüfung 2018 abgelegt und seitdem eben habe ich diese Zusatzbezeichnung. Damals war ich meines Wissens die Erste, die diese Prüfung überhaupt abgelegt hat. Also zumindest hat man mir das so kommuniziert. Und darüber hinaus ist es auch so, dass man diese Prüfung nicht in jeder Tierärztekammer ablegen kann, weil die Kammerordnungen der verschiedenen Bundesländer da durchaus unterschiedlich sind. Und aber bei uns eben hier in Nordrhein-Westfalen ist das möglich. Und aber ich glaube tatsächlich, es gibt nicht sehr viele Kollegen, die das gemacht haben.
Ja, das. Also ich finde es einfach super spannend, darüber was zu hören, denn wir hatten ja auch kürzlich drüber telefoniert und uns da auch ausgetauscht, dass gerade jetzt so im Bereich der Pferde so in sozialen Medien viel über den, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, den sogenannten Wildwuchs der Therapeuten. Also da gibt es doch einige Stimmen, die laut werden, die sich beklagen, dass quasi, ich zitiere da jetzt mal so ein Verlaufsforum wortwörtlich, wo sozusagen nicht die Dinkeldörte, aber jede Therapiebärbel quasi ihren Otto irgendwo macht und dann am Pferd Physiotherapie machen kann und ihre Hände über das Pferd wirbelt und vielleicht noch ein paar Kräuterpülverchen da lässt. Und dann sind das die Osteopathen, Physiotherapeuten der nächsten Generation und die jetzt so ein bisschen auch in den Konflikt geraten, mangels, also in einer staatlichen Absicherung, das ist ja schon mal ein ganz, ganz großes Thema, aber auch mangels Qualitätssicherung. Vielleicht reicht auch erstmal das Thema Qualitätssicherung. Und wenn ich mir das so rückblickend betrachte, ich bin nicht sehr aktiv in den sozialen Medien, allerdings strömt einem ja der Algorithmus viel von Therapeuten, also mir zumindest zu, wenn ich mich therapeutisch da so umgucke, scheint das im Moment ein Thema zu sein, was Pferdemenschen auf den Stallgassen, aber auch andere Therapeuten sehr, ja, anregt oder betrifft, darüber zu diskutieren. Und wenn ich jetzt so deinen Werdegang damit mal in den Vergleich oder auf die Waage setze, haben wir da tatsächlich vielleicht so eine sogenannte Lücke, so ein Gap zwischen dem, ich mache 2 Wochenendkurse und niemand kann mir verbieten, Therapie am Pferd zu machen, weil ich irgendwo so ein Online-Fernstudium gemacht habe, und dem Werdegang, den jetzt eine Tierärztin wie du durchlaufen hast, die dann auch noch das Ganze besiegelt mit einem Gütesiegel von einer ärztlichen, tierärztlichen Kammer quasi, was sich speziell auf diesen Fachbereich bestätigt. Was hast du da Erfahrung in dem Bereich? Oder denkst du, kannst du eine Prognose abgeben, wie wir so auf der einen Seite Pferdebesitzer, aber auch, naja, auch uns gegenseitig als Therapeuten gut schützen können davor? Das ist immer so ein bisschen früher auch meine Sorge gewesen. Unser Beruf auch Schaden nimmt, wenn Menschen behaupten, etwas zu tun, aber am Ende des Ganzen gar nicht wirklich von der Materie verstehen oder Ahnung haben. Hast du da?
Ja, also das erlebe ich natürlich auch, dass die Flut an Therapeuten natürlich auch mit sich bringt, dass bei vielen da einfach die Qualität leidet. Und das kommt natürlich auch daher, wie du schon sagst, dass diese Berufsbezeichnung des Tier- oder speziell des Pferdephysiotherapeuten und Osteotherapeuten nicht irgendwie geschützt sind. Und womit ich jetzt nicht unbedingt auch meine, dass jeder Physiotherapeut und Osteotherapeut Tierarzt sein muss, wie das ja in Österreich verlangt ist. Mhm. Weil ich kenne ganz hervorragende Therapeuten, die keine Tierärzte sind. Ja? Aber ich würde es schon für sinnvoll halten, hier eine Qualitätssicherung anzustreben, dass zum Beispiel ähnlich wie in der Humanmedizin, die Berufsbezeichnung des Humanphysiotherapeuten eben zertifiziert ist oder in irgendeiner Form klar definiert ist, und dass nicht jeder, der 3 Online-Kurse gemacht hat und ein Buch gelesen hat, sich in seine Website schreiben kann, er ist Physiotherapeut. Ja? Das würde ich schon für sehr, sehr wichtig halten, weil es ist natürlich auch so, dass in den letzten Jahren die Schulen für Therapeuten, sei es für Physiotherapie, Osteopathie und so weiter, aus dem Boden geschossen sind, wie Pilze. Und hier natürlich nur wenige Schulen so einem Qualitätsstandard überhaupt standhalten. Und das ist natürlich schon sehr schwierig. Und da bin ich auch dafür, dass man das klar definiert und nicht mehr jeder Laie sich eben auch Physiotherapeut oder Osteotherapeut nennen darf. Also das fände ich schon sehr, sehr sinnvoll.
Ja, du rennst da bei mir so offene Türen ein. Ich hätte es nicht besser beantworten können als du jetzt an der Stelle. Das wäre auch absolut mein Wunsch für die Zukunft. Ich meine, seit wir beiden im Depot tätig sind, ich da meine Ausbildung gemacht habe, dich da als Dozentin kennengelernt habe und wir da auch beide als Dozenten unterrichten, war das damals zumindest was, wo wir wussten, wenn jemand am DIPO seine Prüfung absolviert hat, dann hat er auch ein gewisses Kontingent, zum Beispiel bei den Pferde-Osteotherapeuten 2 Jahre und damit einen recht hohen Stundensatz quasi mit 7 Fortbildungen pro Jahr, ne, immer ein ganzes Wochenende plus 2 Prüfungen. Einige Zusatzmaßnahmen, Physiotherapeuten müssen Erste-Hilfe-Kurse absolvieren oder auch ihre Fähigkeiten mit der Pferdekunde, sowas wie einen Basispass oder so, beweisen. Und das macht ja absolut Sinn, also mehr als so totalen Sinn, meiner Meinung nach. Und wir haben früher immer so darauf verwiesen, auch wenn ich mal einen Vortrag im Reitverein gehalten habe, wenn sich jemand einen Therapeuten ruft, dann soll er schauen, wo der herkommt, was hat er für eine Ausbildung absolviert, wie lange ging die und hat das Institut die positive Prüfung bescheinigt. Da konnten wir ja, im DIPO konnte man dann ja sagen, so Prüfung bestätigt, hier gibt es so einen Therapieausweis. Diese Person XY hat bei uns die Jahre durchlaufen und hat auch die Prüfung bestanden tatsächlich und hat sich intensiv mit dem Thema Physiotherapie oder Osteopathie am Pferd beschäftigt. Doch das scheint mir so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht zu sein, weil eben genauso wie du das sagst, wahnsinnig viele Anbieter auf dem Markt vorhanden sind und die sind sicherlich für Patientenbesitzer, also für die Pferdemenschen, die sich jemand richtig Gutes für sein Pferd wünschen, total schwer zu durchblicken. Also wenn wir jetzt einen Pferdebesitzer hier haben, der uns beiden zuhört, was wäre so der beste Tipp, den du ihm geben könntest, wonach er, nach welchem Qualitätsmerkmal er derzeit, solange wir keine offiziellere oder staatlichere Regelung haben, auf welches Qualität kann er achten?
Ja, also heute ist es ja durchaus üblich, dass zumindest die meisten Therapeuten eigene Websites haben, wo man dann eventuell auch nachlesen kann, aus welcher Schule sie kommen beziehungsweise welche Ausbildung sie gemacht haben. Und da macht es sicherlich auch Sinn, vielleicht noch mal ein bisschen tiefer zu googeln und sich dann diese Ausbildung mal anzuschauen. Wie umfangreich war die? Wie lange hat die gedauert? Und was ist da der Hintergrund? Also das, denke ich, wäre sicherlich ein möglicher Ansatz. Für mich gehört auch natürlich immer so ein bisschen dazu, wie ist, kennen andere Leute den Therapeuten, sind die zufrieden? Schaut der Therapeut über den Tellerrand der Physiotherapie und Osteotherapie auch etwas hinaus? Das ist für mich immer enorm wichtig, dass da der ganzheitliche Ansatz zum Tragen kommt. Denn für mich gehört nicht nur die Therapie dazu, sondern eben auch die Ursachenforschung und gerade beim Pferd, wo ja natürlich in erster Linie der Reiter, aber auch der Trainer beziehungsweise die Trainingsweise, natürlich auch das Equipment eine entscheidende Rolle spielt. Und hier, um ein Pferd nachhaltig zu behandeln, gehört eben auch dieser Blick in die anderen Richtungen mit dazu. Und das zeichnet für mich auch einen guten Physio- beziehungsweise Osteotherapeuten aus, der eben auch Ursachenforschung macht. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist für mich immer, dass auch jemand mal zugeben kann, dass er vielleicht nicht weiter weiß und dann andere mit ins Boot holt. Ja, eben den Tierarzt jetzt, wenn er selber nicht Tierarzt oder Tierärztin ist, den Sattler, den Schmied. Und das zeugt meiner Ansicht nach davon, dass man wirklich eine nachhaltige Untersuchung und Therapie für den Patienten anstrebt und nicht nur einfach da 3 Übungen macht, sich Geld abholt und dann die Leute ihrem Schicksal oder auch die Pferde ihrem Schicksal wieder überlässt.
Ja, perfekt. Das lässt mich direkt neue Gedanken entwickeln. Also auch ein Punkt, den ich gerne mit dir besprechen würde. Und da hast du jetzt perfekt schon den Weg gebahnt. Das, was letztlich auch eine berechtigte Kritik auf diesem sozialen Medienmarkt irgendwie ist, an den wildwüchsigen Wochenendtherapeuten, nennen wir sie jetzt einfach mal so, ist, dass so ein bisschen der Zeitgeist der sozialen Medien den Leuten tatsächlich vermittelt, tu dies und tu das, leg hier die Hand auf und gib noch 3 Kräuter und 2 Globuli und führ dein Pferd jetzt immer links rum und nicht wie früher rechts rum und dann bist du alles erstmal los. Du brauchst gar keinen Tierarzt, du brauchst auch keine Medikamente. Also es ist wirklich tatsächlich ziemlich interessant, was da derzeit so werbewirksam für irgendwelche 0-Euro-Webinare so geworben wird, was berechtigterweise auch so die Kritik da lässt, wo bleibt da die Teamarbeit, die du besprochen hast? Also jeder Therapeut, also wir zwei tauschen uns aus, jeder hat so seinen Hintergrund, wo man sich austauschen kann, wo man Fälle vielleicht mal hin und her schiebt. Aber jeder Therapeut braucht ein gutes Milieu. Er ist nicht die einzige Zelle im Universum, sondern er braucht ein gutes Milieu von anderen gut arbeitenden Zellen, die den Fall dann ganzheitlich betrachten. Das kann, auch wenn die Osteopathie immer so wieder so von sich behauptet, ist eine ganzheitliche Medizin, steht trotzdem die Osteopathie dem Tierarzt nicht bevor. Also wenn ich jetzt, so das ist, hatten wir ja auch schon drüber telefoniert, wenn ich jetzt ein Pferd vorgestellt bekomme oder einen Hund, bin ich immer heilfroh, schon am Telefon abgeklärt zu haben, dass mir jemand gerne ein Tier vorstellen würde, das überhaupt noch mit diesem Problem nie ein Tierarzt oder eine tiermedizinisch-schulmedizinische Untersuchung durchlaufen ist. Aus Kostengründen, weil die Leute ja schon so eine Ahnung haben oder die ganze Stallgasse munkelt, da ist wahrscheinlich was raus oder blockiert, da kannst du direkt mit zum Therapeuten, der Tierarzt sieht da eh nichts oder das ist was Muskuläres irgendwie in die Richtung, werde ich dann zuerst kontaktiert, klar, Kosten sparen und klar auch der Hintergrund von endlichen Diagnosen. Wer will schon gern als aktiver Reiter hören, sein Pferd hat Schale oder Spatt? Also so Endgültigkeitsdiagnosen, die werden heutzutage auch gerne vermieden, weil wir einfach so einen Riesenpool an Therapeuten haben, die auch nicht bereit sind, rückzuüberweisen. Also die dem Tierarzt gar nicht den Fall zuspielen und lange drauf sitzen, bis Wochen später festgestellt wird, ja, es war vielleicht doch nichts Muskuloskeletales, sondern das Problem hätte tierärztlich oder hufschmiedartig gelöst werden können.
Ja, also das ist natürlich so unser Grundgedanke, ja, eben die Zusammenarbeit zwischen der Tiermedizin und der Osteopathie. Ich glaube, beides ergänzt sich ganz hervorragend. Man muss nur das Wissen der jeweiligen anderen Richtung nutzen. Und das klappt bei uns beiden ja ganz gut. Das klappt auch mit einigen anderen Kollegen ganz gut. Man tauscht sich aus und man versucht einfach zum Wohl des Patienten ja einfach eine Art Brainstorming zu machen und zu überlegen, was könnte noch helfen. Aber die alles entscheidende Frage ist für mich tatsächlich auch erstmal das, was du sagst, zu differenzieren. Ist das jetzt hier, wenn ich als Osteotherapeutin irgendwo hinkomme, ist das ein Fall, den ich osteopathisch lösen kann, auch mit dem Blick über den Tellerrand hinaus, oder hat dieses Pferd doch eher ein orthopädisches Problem? Und oder eben auch, wenn man jetzt über den Bewegungsapparat hinausgeht, ein Problem, was in der inneren Medizin lokalisiert ist. Und das ist meiner Ansicht nach etwas ganz Entscheidendes, was auch die Nicht-Mediziner lernen müssen, hier zu differenzieren, um seriös zu bleiben. Und da reicht es eben nicht, ein paar Techniken zu kennen, sondern ich muss natürlich auch so ein Grundwissen an Erkrankungen haben. Ja, was ist denn eine Hufrehe? Was ist eine Hufrolle? Was sind die Symptome eines Hufgeschwürs? Ja, wenn ein Pferd lahmt und ich komme als Osteopath oder Physiotherapeut dahin und meine, dieses Pferd hat eine Blockade oder hat muskuläre Einschränkung, dann bin ich natürlich auf dem Holzweg, wenn dieses Pferd vielleicht doch vielleicht nicht ganz typische Hufrehe oder ein Hufgeschwür hat, behandle dieses Pferd unter Umständen 2-3 Wochen lang, je nachdem. Und am Ende stellt sich raus, dieses Pferd hatte ein Hufgeschwür. Ja, also das muss meiner Ansicht nach unbedingt gegeben sein. Und wenn ich jetzt als Therapeut über dieses Wissen nicht verfüge oder mir vielleicht auch einfach nicht sicher bin, dann ist es unerlässlich, dass der Tierarzt mit ins Boot geholt wird. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch von der anderen Warte sehen. Ich muss sagen, wir als Tierärzte, also ich kann jetzt natürlich insbesondere von meinem eigenen Studium reden, wir haben nichts über den Sattel gelernt. Ja, wir haben auch über weiteres Equipment wie Trense und so weiter nichts gelernt, nichts über Training und so weiter, über Reitweisen. Und da glaube ich, da haben viele Therapeuten uns Tierärzten Wissen voraus. Ja? Und wenn man aber diese beiden Wissensbereiche vereint und sich austauscht und sagt, Mensch, meinst du, könnte das Pferd doch eine Zügellahmheit haben oder was haben wir hier für ein Problem? Dann ist dem Patienten Pferd natürlich am Ende da sehr viel mehr mitgeholfen, als wenn jeder seine eigene Suppe kocht. Und Ich finde es ganz wichtig, dass man seine eigenen Grenzen kennt und dann auch sich nicht so schade ist zu sagen, hier, wir brauchen jetzt aber noch mal eine weitere Bilddiagnostik oder wir brauchen, also in Form vom Röntgen oder Ultraschall, oder wir brauchen vielleicht ein Blutbild oder eben auch die Erkenntnis, ja, manchmal geht es nicht ohne Medikamente. Wir brauchen eben auch erstmal für eine Zeit eine Entzündungshemmung oder eben erstmal vor allen Dingen eine vernünftige Lahmheitsdiagnostik. Und wenn man da nur begrenzt zu fähig ist, muss man sich Hilfe holen. Und ich habe noch keinen Patientenbesitzer erlebt, der dann sagt, nee, also das mache ich nicht. Ja, sondern das ist eine sinnvolle Ergänzung. Und eigentlich sollte an erster Stelle ja, wenn ich ein lahmes Pferd habe, immer mal die tierärztliche Diagnostik stehen. Und das versetzt uns Therapeuten ja auch in einen relativ angenehmen, sage ich mal, Zustand, weil wenn wir erstmal eine vernünftige Diagnose haben, dann können wir mit unserer Therapie ja auch wirklich gut ansetzen und sagen so, und komplementärmedizinisch ergänzen wir jetzt die schulmedizinische Therapie mit unserem Wissen und mit unseren Therapietrainingsvorschlägen und so weiter. Und das wäre ja optimal, wenn es so laufen würde.
Ja, perfekt. Ich habe manchmal auch das Bedürfnis, auch wenn ich weiß, also ich habe schon so einen Verdacht oder das Pferd kommt schon wieder zu mir und hatte schon eine Diagnostik, aber jetzt stelle ich in der Behandlung irgendwie noch fest, okay, Halswirbelsäule, die ist aber auch noch nicht gesehen worden. Und da habe ich so ein Bauchgefühl von, es ist nur ein Bauchgefühl, aber auch ein paar funktionelle Tests sind nicht ganz in Ordnung. Ein paar Symptome passen da noch rein. Dann weiß ich natürlich, ich und das Pferd, wir wissen beide, das Röntgenbild bringt das Pferd auch so gar nicht weiter, weil das Röntgenbild ist nur eine Bildgebung, die weder den Wirbel wieder heile macht, noch eine Blockade löst, noch irgendwas. Trotzdem bin ich total großer Fan von guter Zusammenarbeit eben mit Tierarzt und Bildgebung und Diagnostik, weil das für mich so eine krasse Überzeugungskeule auch in der Hand ist, mir gut zuzuhören und gleichzeitig dem Pferd Spielraum zu geben, Gesundheit wiederzufinden. Denn die wird nicht wiedergefunden, wenn ich den Halswirbel angeblich löse, ein paar muskuloskeletale Probleme und Faszien drumherum noch zum Schwingen bringe und dann sage so, und jetzt mit gleicher Ausrüstung und gleicher Denkweise und gleichem Trainingshabitus das Pferd weiter in den Keller trainieren, dann ist dem Pferd so gar nicht geholfen. Und Gesundheit kann dann auch überhaupt nicht weder im Wirbel noch irgendwo in der Arterie noch im restlichen Pferdekörper wiedergefunden werden. Und ich habe so ganz deutlich die Erfahrung gemacht, dass Röntgenbilder, die dann auch noch was zeigen oder die darauf hinweisen, dass das Pferd schon hier eine ganze Spur von Leben in einem Wirbel mitgemacht hat, dass das dem Pferd unheimlich viel Zeit verschafft, wirklich zu therapieren, Konzepte umzustellen, Reitweisen umzudenken, Ausrüstung anzupassen. Also nicht nur aus diesem Bedürfnis heraus, wirklich auch korrekt zu sein und im Team zusammenzuarbeiten, das hast du perfekt auf den Punkt gebracht, ist es für mich so als nicht Röntgenaugen besitzende Therapeutin, die nicht dieses tiermedizinische Hintergrundwissen hat, auch immer wieder noch eine totale Chance obendrauf, das Pferd aus einer schlechten Trainingsschleife oder aus einem Muster zu holen, dass wenn ich verlasse und so nur sage, ja, ich habe den Wirbel wieder gelöst, das ist jetzt alles wieder an Ort und Stelle, da wird einfach weitergemacht wie vorher. Das Konzept haben wir ja, ist uns schon oft entgegengekommen. Die Leute bezahlen uns dafür, dass wir Blockaden lösen, aber sie bezahlen uns nicht dafür, dass sie ihre Reitweise umdenken müssen, dass sie sich neu erfinden müssen mit ihrem Pferd zusammen. Es soll einfach behoben werden und dafür kann man auch gerne ein paar Scheine da lassen. Und das finde ich auch, dass es noch für mich so ein kleines ist, es ist nur noch ein Funken zu dem, was du gesagt hast. Aber auch das hat mir so die Erfahrung gezeigt, macht die Zusammenarbeit Tiermedizin und Therapie unheimlich wertvoll.
Ja, das sehe ich ganz genauso, ne? Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Training und der Reiter auf dem Pferd. Und ehrlicherweise muss man natürlich sagen, wenn du als Tierarzt in kurativer Fahrpraxis tätig bist, da hast du nicht die Zeit, dir den Reiter auf dem Pferd anzuschauen. Und ich meine, klar machen wir eine Ganganalyse, wir machen Beugeproben und so weiter, aber Leitungsanästhesien, aber dann auch noch den Reiter auf dem Pferd anzuschauen, das sprengt jeglichen Zeitrahmen, wenn du das Handy in der Tasche hast und im Prinzip zum nächsten Koliker mehr oder weniger schon unterwegs bist. Und Aber das ist eben genau das, was dem Pferd vielleicht nachhaltig hilft, hier die Ursachen zu erkennen und dem Reiter dann auch Tipps geben zu können, wie er sein Pferd anders arbeiten muss. Das erlebe ich immer wieder bei jungen Pferden, die oft zu stark oder in jungen Jahren schon zu stark gefordert werden. Und von den Besitzern höre ich dann immer, ja, weil er bietet sich ja an, schon die Wechsel zu springen mit 4 Jahren. Ja? Aber dass das Pferd in dem Alter anatomisch vielleicht noch gar nicht in der Lage ist, von der Festigkeit des Skeletts und auch dem Trainingszustand seiner Muskeln eben noch gar nicht in der Lage ist, diese hohen Lektionen zu zeigen. Das muss man den Besitzern erstmal klar machen. Ja, und da muss ich ehrlich sagen, als Tierärztin, als kurativ tätige Tierärztin hätte ich da gar keine Zeit zu gehabt. Aber deshalb ist eben diese Zusammenarbeit so wertvoll, ne? Zwischen den Therapeuten und den Tierärzten, Trainern, Schmieden, Sattlern. Und da kann der Pferdebesitzer und natürlich vor allen Dingen das Pferd am Ende nur von profitieren.
Ich glaube, nicht nur ich bin jetzt ganz erleichtert nach deinen Ausführungen hier. Das sind sicherlich auch ein paar andere Hörer, die sich vielleicht auch so ein bisschen Sorgen darum machen, dass der Markt der Therapeuten so ein bisschen in die Richtung gelenkt wird, wie es auch in Österreich läuft, dass nur Tierärzte auch physiotherapeutisch und osteopathisch tätig werden dürfen. Du hattest das vorhin schon angesprochen. Und mein Kritikpunkt an der Geschichte ist auch, also ich bin absolut vollkommen auch für meinetwegen auch staatliche Regelungen, Ausbildungsorganisation und Co. Doch ich glaube, ich sehe es genauso, wenn ich mir vorstelle, dass ich eine osteopathische Technik, und wir sprechen gleich auch nochmal drüber, so über die, nehmen wir mal ein Beispiel aus der viszeralen Osteopathie, wo wir ja auch gelernt haben und immer noch im Lernbegriff sind, unsere Hände so zu schulen, dass wir Organbewegungen spüren können, dass wir Zeit verbringen mit dem Pferd und dass wir auch wissen, das Lösen von bestimmten faszialen Geweben oder Strukturen, die Umhüllungen der Nerven zu kontaktieren, das braucht Zeit. Und wenn da, genauso wie du sagst, dein Handy ständig bimmelt und du weißt, du hast schon in der Warteschleife eine Schlundverstopfung, Hufgeschwür und eine Kolik, dann ist das Stress. Ich will damit natürlich gar nicht sagen, dass es sich nicht vereinbaren und organisieren lässt. Aber das sind ja viele Techniken, genauso wie diese Sattel-Reiter-Analyse, von der du sprachst, die brauchen einfach Zeit. Und da sehe ich auch einfach so eine wahnsinnige Chance in der Zusammenarbeit. Was weder bedeutet, dass nicht Tierärzte auch sehr gut sehr viel Zeit osteopathisch am Pferd verbringen können, als dass auch Physiotherapeuten durch eine vernünftig geregelte Ausbildung lernen können, die Schnittmenge zu erkennen und einfach auch ihre Grenzen zu kennen und nicht die Pferde bei sich zu behalten und sie nicht rückzuüberweisen oder überhaupt mal in eine vernünftige Diagnostik zu schicken. Ich frage mich gerade, oder das, was würde ich dich jetzt als nächstes gerne fragen würde an der Stelle, wie hast du denn den Weg in die Osteopathie gefunden? Weil ich glaube, zur damaligen Zeit, als wir beide im Depot waren, ich als Schülerin und du als Dozentin, war das ja jetzt noch nicht so wie heute, dass das Internet bunt aufleuchtete vor Therapeuten von bis, sondern es war ja schon noch sehr, also so habe ich das zumindest wahrgenommen, als ich damals startete mit unserem alten roten Mercedes und auf die Höfe fuhr, um Pferde einzurenken, osteopathisch zu behandeln natürlich. Da war das schon was, wo in 8 von 10 Fällen die Leute schräg geguckt haben. Spätestens jeder Zweite, der auf der Stallgasse vorbeiging. Osteopathie kannte kein Mensch. Wie hast du den Weg dahin gefunden?
Ja, das war tatsächlich ein indirekter Weg über die Humanosteopathie. Ich hatte damals, als ich eben noch in der kurativen tierärztlichen Praxis gearbeitet habe, hin und wieder doch auch mal selber ein paar Rückenprobleme. Insbesondere mein Iliosakralgelenk meldete sich häufiger mal, insbesondere wenn ich beim Kaltblüter hinten ein Hufgeschwür ausgeschnitten hatte. Ich war dann auch schon diverse Stellen durchlaufen, also von Orthopäden, Physiotherapeuten mit Pangopackungen und so weiter. Aber das hat alles keinen nachhaltigen Erfolg gehabt. Und dann bin ich über eine Freundin, eine sehr gute Osteopathin gekommen. Und ich war damals, als ich dann bei ihr war, völlig begeistert, mit wie wenigen und auch wenig invasiven Techniken, die mein Problem lösen konnte. Und ich war einfach völlig überrascht und habe gedacht, Mensch, das muss doch irgendwie auch beim Pferd möglich sein. Und zeitgleich erfuhr ich über eine Bekannte vom Deutschen Institut für Pferdeosteopathie, und dass die eben speziell jemanden suchten für die Anatomie. Naja, und eingangs haben wir ja schon gesagt, ich hatte eine gewisse Affinität durch meinen Doktorvater und durch mein Thema zur Anatomie und habe dann gedacht, Mensch, das könnte was für mich sein und dann auch noch gerade da für das Thema, wo ich mich besonders jetzt da gerade interessierte. Ja, und was soll ich sagen, ich hatte dann großes Glück, 1998, das Depot war 1997 gegründet worden und bin ich dann nach Dömen gekommen und habe dann, ist ja bekannt bis zum heutigen Tag, viele Jahre im Deutschen Institut für Pferdeosteopathie zunächst mal nur die Anatomie unterrichtet. Aber mich interessierte eben dieses Thema und ich habe dann alle anderen Unterrichtseinheiten zusätzlich auch absolviert und dann eben auch die Prüfung gemacht und habe mich dann 2012 tatsächlich auch entschlossen, natürlich auch aus familiären Gründen, aus der kurativen Praxis rauszugehen und eben meine Praxis so zu strukturieren, dass ich eine reine Terminpraxis mit osteopathischen Patienten führe. Und ja, und das mache ich seit 2012 und unterrichte nach wie vor auch, ja, jetzt fast 30 Jahre am Depot. Und ja, es ist nach wie vor genauso spannend wie am ersten Tag.
Oh, das ist so cool zu hören. Also, weil ich weiß es ja bei dir und ich glaube, das hat auch jeder, der jetzt hier zuhört, rausgehört. Du bist völlig fasziniert von Osteopathie. Und da drin liegt ja auch wieder so diese irre Verbindung, die du mitbringst. Wer für Osteopathie fasziniert ist, kann auch nur fasziniert seine Anatomie, weil Osteopathie hätte auch einfach, Still hätte damals auch einfach sagen können, das ist die anatomische Medizin, weil Osteopathie ist Anatomie und sie ist Anatomie und sie besteht aus Anatomie. Was für eine perfekte Bindung, also das war auf jeden Fall der perfekte Match und ich weiß natürlich von mir selber und jedem Schüler, der auch nach mir noch durchs Depot gegangen ist, dass jeder durchaus mitbekommt, wie deine Begeisterung für die Anatomie brennt. Was, wenn du jetzt tierärztlichen Kollegen deine Tätigkeit beschreibst, die vielleicht bislang eher so eine Art negativen Input bekommen haben durch Handauflegen, hast du so eine Art Konzept, wie du den Leuten die Wirksamkeit der Osteopathie vermittelst? Ich meine, uns beiden liegt nicht das Gen im Blut zu missionieren, weder dir noch mir. Uns liegt nahe, Menschen von irgendwas zu überzeugen, von dem sie nicht überzeugt sein wollen. Aber manchmal kommen ja doch Kritiker und stellen die richtige Frage und sagen, was bringt das eigentlich mit der Osteopathie? Still hat ja mal irgendwie gesagt, so als er sehr in Verruf noch war zu seiner Zeit, als die Osteopathie gegründet wurde und er war noch so quasi vom Teufel besessen, was er da mit seiner neuen modernen Kunde der Anatomie so vorhat. Und trotzdem die Wirksamkeit seiner osteopathischen Medizin ja so hoch war, dass die Leute Angst bekommen haben vor dem Erfolg seiner Techniken, der Anwendung seiner medizinfreien Heilung quasi. Dann hat er den Leuten immer gesagt, er hätte eine Flasche Wundermittel in seinem Ärmel und damit würde er Heilung versprühen und hat dann selber gelacht. Das muss offensichtlich ein sehr humorvoller Mensch gewesen sein und hat dann erklärt, was er da, wie das mit seiner Heilung funktioniert. Das wäre einfach die Wundermedizin in seinem Ärmel, der aus seiner Jacke sprühen würde. Gut, damit können wir ja nach heutigem Wissensstand nicht mehr die Leute, die auch von Teufel und Belzebub noch reden, die haben wir ja so nicht mehr. Gib mal einen kleinen Einblick. Überzeugst du andere Kollegen oder auch Menschen auf der Stallgasse, die ungläubig sind, oder lässt du es eh bleiben?
Ja, also sagen wir mal so, nein. Ich habe, genau wie du, keinen Missionierungsauftrag und den sehe ich auch nicht so. Allerdings ist es wirklich so, wenn ich jemanden die Osteopathie näher bringen wollte, dann würde ich ihn am liebsten mit zu einer Behandlung nehmen. Und bei den Kollegen punktet einfach erstmal immer der korrekte Untersuchungsgang. Ja, also dass ich nicht, wenn das Pferd vorne links lahmt, mir vorne links anschaue und vielleicht heute noch die Halswirbelsäule, sondern ich mache immer, und ich kann das nur noch mal sagen, immer den korrekten osteopathischen Untersuchungsgang von Anfang bis Ende. Und das beinhaltet natürlich wirklich eine sehr intensive Untersuchung. Und das beinhaltet auch eine sehr ausführliche Ganganalyse und noch davor eine sehr ausführliche Anamnese. Und was dann eben auch nochmal den ganzheitlichen Charakter dieser ja komplementärmedizinischen Richtung nochmal betont oder nochmal zeigt. Und wenn ich jetzt einen Kollegen dabei habe und der sieht, wie ich die Lahmheitsuntersuchung mache, dann sind die schon erstmal beeindruckt, weil auch ich mache natürlich keine Leitungsanästhesie, die in den Lahmheits- oder zur tierärztlichen Lahmheitsdiagnostik dazugehört. Aber wenn hier bei mir Unsicherheiten bleiben, dann steht immer am Ende auf meinem Behandlungsprotokoll Rat zur weiteren tierärztlichen Diagnostik, sei es eben dann diagnostische Anästhesien, Ultraschall oder Röntgen. Und aber ich, wie gesagt, ich mache diese Lahmheitsuntersuchung sehr, sehr ausführlich. Und oft ist es in den Behandlungen dann auch so, dass ich ein Vorher und Nachher präsentieren kann. Und dann kommt oft dazu, natürlich nicht unmittelbar, aber dass ich doch nach einigen Tagen oft die Rückmeldung von Patientenbesitzern bekomme, dass das Pferd jetzt ganz anders läuft, womit ich nicht behaupten will, dass das bei jedem meiner Patienten so ist. Ich habe durchaus auch Pferde, wo der Behandlungserfolg vielleicht ausbleibt. Aber so ist eben das Leben, ja, dass es nicht bei allen funktioniert. Aber wie gesagt, wenn ich jemanden überzeugen wollte, und das hat, möchte ich fast sagen, immer funktioniert, dann bitte ich die einfach bei einer Behandlung mal dabei zu bleiben und oder sich anzuschauen. Und ich versuche während der Behandlung den Patientenbesitzern oder auch den Umstehenden zu erklären, was ich da mache. Und was natürlich meine Spezialität ist, was ich besonders gerne mache, ist natürlich auch die neuroanatomischen Zusammenhänge zu erklären. Und damit verliert natürlich diese Disziplin völlig ihren Hokuspokus-Charakter, weil ich kann alles neuroanatomisch erklären. Und das heißt, das Ganze, was wir da machen, hat Hand und Fuß und ist, ja, ich sag mal, wirklich anatomisch immer fundiert. Und ich glaube, dass das die größte Überzeugungskraft hat, dass die Patientenbesitzer dann auch das Gefühl haben, man weiß, was man tut.
Ja, das finde ich so toll. Und das nehme ich auch bei Menschen wahr, wenn sie Probleme haben, dass ein Teil der Problemlösung, jetzt dem Pferd hilft ja die Erklärung mit den Händen, sagen wir mal, das Pferd liest unsere Hände und versteht den anatomischen, neuroanatomischen Weg durch unsere Hände, weil ja, ich behaupte einfach, Pferde ein viel feinere Interozeption und ein feines Bewegungswahrnehmen haben und Pferden ist dran gelegen, sich gut bewegen zu können als Fluchttiere, sodass letztlich unsere Pferde ja unsere Hände den Pferden erklären, was wir da tun. Das Pferd braucht also häufig keine unserer Überzeugungsargumente für die Osteopathie. Die klärt sich ja schon nach dem Untersuchungsgang mit unseren Händen. Und den Menschen, die daneben stehen, diese Erkenntnisse, die man oft sieht, wenn man was erklärt, warum das und das vielleicht passiert oder das Pferd jetzt so und so reagiert, das erlebe ich auch beim Menschen immer wieder. Und ich habe gerade auch beim Menschen das Gefühl, dass die Wahrheit der Anatomie und den Menschen da einen Einblick zu geben, die so wenig wissen über ihren Körper und noch viel weniger über den Pferdekörper, der gesund sein soll, um zu funktionieren, dass die Wahrheit dieser anatomischen Zusammenhänge, die in jedem Buch sichtbar sind, die wir noch nicht mal schwarz auf weiß schreiben müssen, weil sie sind in den Abbildungen illustriert, dass auch das Wissen darüber unheimlich viel Potenzial in die Heilungsfähigkeit irgendwie gibt. Auch eine Erleichterung natürlich, dass das, was wir tun, auch wenn es so aussieht, sagen wir mal, wir beide behandeln ein Zwerchfell, dann sieht es erstmal so aus, als machen wir da uns bezahlen lassen fürs Handauflegen und viel ansonsten passiert nichts. Klar, dem sensiblen Besitzer fällt die vertiefte Atmung auf, die Beruhigung, die vielleicht beim Pferd entsteht, Entspannungszeichen und dann der tiefe Seufzer, wenn das gelingt mit dieser Technik. Aber auch den Menschen da Einblicke zu geben, was passiert und vielleicht auch selber mal das spüren zu lassen, ist ja auch eine unserer ganz großen ja, Möglichkeiten oder Waffen für uns zu sprechen, für die Osteopathie, finde ich tatsächlich immer. Ja, das ist sehr schön. Es ist klingt sehr gut aus deinem Mund. Ich kann da auch wieder nur die Tür weit auflassen und hoffe, dass das alle so mitgehen können, die hier zuhören. Hast du eine Lieblingstechnik, oder gibt es eine Lieblingssache, bei der du dich so richtig reinfressen kannst aus deinem osteopathischen Werkzeugkoffer, wo du sagst, boah, da könnte ich stundenlang drin weiterarbeiten oder weiterfuchsen?
Oh, das ist schwierig zu sagen, weil wie gesagt, mich auch nicht so immer nur auf eine Sache fokussieren möchte, sondern eben nochmal wieder ich will ja das gesamte Pferd beurteilen und ich habe sicherlich ein paar Techniken, die ich für bestimmte Probleme sehr gerne mache und da gehören natürlich die kraniosakralen Techniken dazu, das ist ja eigentlich dein Spezialthema, aber eben gerade auch diese Zwerchfelltechniken oder der Occiput Release, um einfach erstmal das Pferd zu entspannen. Ja, also das sind natürlich schon wichtige Techniken, aber eben auch, ich arbeite natürlich sehr, sehr gern auch mit Strain-Counter-Strain, also den Jones-Techniken bei Rückenproblematiken. Aber dass ich jetzt sagen würde, Lieblingstechnik, ja, ich meine, es gibt so viele, ne? Die viszeralen Techniken sind einfach toll, wobei man natürlich bei allem eben auch wieder die Grenzen sehen muss. Ne? Also ein Kissing-Spine-Pferd mit hochgradigen Kissing-Spines, da kann ich osteopathisch so viel machen, wie ich will. Ja, ich schaffe dem Pferd eine gewisse Erleichterung, aber ich kann diese Ursache nicht abstellen. Ja? Das ist ein schwerwiegendes strukturelles Problem. Oder wenn ich aus der inneren Medizin die Magengeschwüre nehme, die wir ja relativ häufig bei Pferden finden, dann kann ich selbstverständlich mit den osteopathischen Techniken dem Pferd eine gewisse Erleichterung verschaffen, die Innervation und die Durchblutung vielleicht wieder verbessern. Aber der Ansatz ist ja hier ein völlig anderer. Mhm. Ich muss rauskriegen, warum das Pferd Magengeschwüre hat. Ich muss versuchen zu erkunden, was sind mögliche Stressfaktoren für das Pferd. Ist die Fütterung vernünftig? Und da wäre es ein Irrtum zu denken, ich kann das osteopathisch lösen. Da brauche ich einfach wieder den Blick über den Tellerrand und die ganzheitliche Beurteilung. Und deshalb, wie gesagt, so Lieblingstechnik an sich habe ich nicht. Es ist immer dann die Technik, die dem Patienten am Ende des Tages hilft und aber auch immer noch mal wieder der Blick über den Tellerrand.
Ja, perfekt. Du hast mir mit deiner Ausführung im Prinzip die Gegenfrage gestellt. Was ist so, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist so das, was ich am allerwenigsten mag an der osteopathischen Behandlung? Genau nämlich das, wo unsere Grenze ist. Das mag ich am allerwenigsten. Ich mag am allerwenigsten Besitzern zum 100. Mal erzählen, dass sie die Schlaufzügel verbannen sollen. Ich mag am allerwenigsten herauszufinden, dass die Ursache für all die osteopathischen Probleme, die sich in der Anatomie ausdrücken, darin liegen, dass das Pferd viel zu wenig Raufutter kriegt. Also die Grenzen unserer Therapie sind tatsächlich am Feld der Ursachen gesteckt, an Ursachen, die sich nicht durch das Manipulieren eines Nerven oder eines Vegetativums oder so lösen lassen, sondern die umweltorientiert sind, wo wir wissen, wir müssten jetzt eine Manipulation im Gehirn des Pferdehalters vornehmen, damit er mehr Heu füttert. So eine Art Strain, Counter-Strain von einer in die andere Gehirnhälfte, die diesen Blickwinkel öffnet. Diese Pferde brauchen alle gutes Heu. Kein schimmeliges und auch nicht zu wenig. Sie brauchen einfach gutes Heu und ein bisschen mehr Tageslicht und Auslauf. Das ist für mich so manchmal ein Punkt, an dem ich tatsächlich sagen muss, oh, das fällt manchmal dann schwer rauszufahren, wenn du schon grob erahnen kannst, die Ursache liegt im nicht-osteopathischen Bereich, aber die Folgekette, die ist osteopathisch. Also das ist vielleicht auch ein Thema, das ist so ein bisschen, wo Licht ist, ist auch Schatten. Das ist für mich so die Schattenseite an diesem Beruf.
Auf jeden Fall. Also aber am Ende des Tages muss man sagen, es gibt immer noch so viel Neues auch zu lernen und zu wissen. Und wer von sich behauptet, er ist die Lösung für alle Probleme, der hat es einfach nicht verstanden. Ne? Und die Arroganz von manchen ich sag mal, Therapeuten, Tierärzten, Schmieden, Sattlern, die ist, überrascht mich immer wieder. Und man kann immer, eigentlich sollte man immer sich bewusst sein, ich weiß, dass ich nichts weiß, um den Spruch von Sokrates hier nochmal anzubringen. Und das bedeutet natürlich auch die Aufforderung, lebenslang zu lernen und sich weiterzubilden und um einfach noch mehr ja, zu wissen und dieses Wissen dann eben auch entsprechend einsetzen zu können.
Ja, perfekt. Das sehe ich tatsächlich genauso. Und das ist auch was, was ich versucht habe, immer den Schülern zu vermitteln. Der Karrieretrichter in der Therapie ist ja nach oben weit auf. Also du verdienst vielleicht nicht wenig mehr Geld, weil du kannst ja pro Zeiteinheit nur ein Pferd behandeln. Du kannst natürlich sagen, ich bin die Beste, deswegen nehme ich doppelt so viel wie alle anderen. Und da würde ich auch tatsächlich sagen, das, was mich so sehr auch an der Osteopathie, außer dem mit den Händen berühren und sich in die Anatomie zu vertiefen, das, was mich so fasziniert, ist, dass ich quasi täglich das Gefühl habe, oh, wusste ich noch nicht. Oh, kannte ich noch nicht. Oh Mann, das muss ich mir noch draufschaufeln. Und alleine, wenn ich so in der Humanosteopathie, ich mache da jetzt dieses Jahr auch nochmal zwei spannende Kurse, wo ich mich angemeldet habe, ich bin sehr in Vorfreude und kann das eigentlich nicht abwarten. Und dann spielt mir der Algorithmus und mein E-Mail-Verteiler, also die E-Mails, die ich von anderen bekomme, so viele spannende Dinge rein, dass ich irgendwie denke, Hilfe, ein Leben reicht einfach nicht aus, um Osteopathie zu lernen. Das kann ich echt immer nur wieder zitieren. Das reicht einfach nicht aus. Aber wir zwei, wir sind da ja voll dran. Und wir haben ja auch erfahren, dass, nachdem wir ja jetzt schon, habe ich ja schon gesagt, über 20 Jahre zusammenarbeiten und uns, und das ist, glaube ich, in deinen Ausführungen am Anfang sehr deutlich geworden, uns diese Teamarbeit so am Herzen liegt, dass keiner für sich krämert und dass keiner sein Wissen bei sich behält, sondern dass wir uns zusammentun und Wissen in einen Pott schmeißen und dann gucken, was können wir als Bestes daraus machen. Und es ist ja was daraus entstanden aus unserer Idee. Die ist schon ziemlich alt. Die hat schon Corona überdauert, unsere Idee. Und zwar das Ganze schriftlich zu fixieren. Es war erstmal nur ein Notizzettel für uns zwei. Tiermedizin trifft Osteopathie. Wir beiden zusammen, wir hatten ja jetzt schon auch Erfahrungen gesammelt im Kurs über die viszerale Osteopathie, wo du als Sprecherin der Anatomie und der Klinik und der Krankheitslehre sprichst und ja, wir beide dann unser osteopathisches Wissen in die Techniken und in die Philosophie gestürzt haben. Und das hat sich ja für uns beide so gut und so richtig angefühlt, dass wir gesagt haben, wow, wir müssen da mehr rausmachen. Und das haben wir ja auch getan. Das dürften die, die mir folgen, ja auch schon mal mitbekommen haben. Ich habe das bestimmt schon mal eher erzählt, denn einen Probedurchlauf hatten wir ja bereits im letzten Jahr. Tiermedizin trifft Osteopathie. Und wir haben so viele Ideen gehabt, was man da alles beleuchten könnte und wie wir das Wissen auf einen Punkt bringen und ja, auch damit Kollegen, aber auch die Pferde natürlich, die dann danach behandelt werden, vielleicht auch noch ein Stückchen bereichern können. Und unser erstes Thema, das hieß die Genickregion des Pferdes. Und wir werden das ja, so viel darf ich ja schon mal an der Stelle verraten, haben die Leute bei Instagram sicherlich bei mir auch schon gesehen, das in diesem Jahr wieder aufführen, weil es super erfolgreich war und uns extrem viel Spaß gemacht hat und, naja, wir auch ziemlich viel in einen Pott geworfen haben, um das ganze Ding auf die Beine zu stellen. Wie kamen wir eigentlich darauf, die Genickregion in den Fokus zu setzen? Was hat uns so fasziniert an dem Thema die Genickregion des Pferdes?
Ja, also ich glaube, das war natürlich, oder der eigentliche Ursprung war, glaube ich, sogar ein gemeinsamer Patient, Irina, den wir hatten, der tatsächlich ein Headshaker war.
Hast recht.
Und wo wir versucht haben, wie gesagt, eine Art Brainstorming zu machen, um hier dem Patienten helfen zu können. Und dann haben wir einfach mal gedacht, Mensch, okay, dieses Headshaking, wie können wir das aufarbeiten? Und haben uns dann ja diverse Male getroffen. Ich habe mich noch mal speziell in die Neurologie hineingestürzt. Und wir haben dann tatsächlich weitere Patientenfälle gesammelt und versucht aufzuarbeiten, auch mit Videos und so. Und und haben einfach versucht, da wirklich ganz tiefgründig in diese Geschichte einzusteigen und hier auch eben aktuelle Forschungsergebnisse mit unseren eigenen Erfahrungen, aber auch nochmal eben mit dieser Neurologie, und damit sind wir wieder am Anfang bei den Gehirnnerven, hier insbesondere beim Nervus trigeminus, der hier ja eine ganz entscheidende Rolle spielt, und haben für uns selber dann natürlich eine ganze Reihe neue Erkenntnisse gewonnen. Und haben aber auch, und das davon profitiere ich heute auch noch, beziehungsweise meine Patienten, einen sehr strukturierten Leitfaden erstellt, den wir den Patienten an die Hand geben können, wie man vorgeht, um herauszubekommen, was ist nun die Ursache für das spezielle Headshaking des Patienten. Und ja, und das ist natürlich insbesondere spannend für die Kursteilnehmer, weil hier genau dieses Konzept eben nicht nur Tiermedizin trifft Osteopathie, sondern Tierarzt trifft Osteotherapeutin. Wir unsere Erfahrungen hier wirklich vor dem Kurs austauschen und natürlich auch die Kursteilnehmer die Möglichkeit haben, sich hier einzubringen mit ihren persönlichen Fällen. Ja, und ich glaube, das ist sehr kurzweilig, weil das eben ein Hin- und Herwerfen von Bällen ist, und damit wird der Kurs natürlich eben auch sehr spannend.
Ja, und total lebendig. Ne? Ich meine, wir waren ja super aufgeregt letztes Jahr, als wir das erste Mal so gestartet haben, im quasi unserem privaten Umfeld, kann man ja so sagen, uns das selbst zusammen organisiert haben, und ich habe das so als wahnsinnig bereichernde und unheimlich lebendige Geschichte hinter uns, weil wir ja beide die ganze Zeit anwesend sind. Und wenn einer mal kurz grübelt, hat der andere vielleicht noch eine Idee, dann hat ein Kursteilnehmer wieder einen Einwand oder eine Idee. Das hat das einfach wahnsinnig lebendig gemacht, und ja, darauf hoffe ich natürlich in diesem Jahr auch, weil wir vielleicht auch jetzt für diejenigen, die sich dafür interessieren, auch kurz einkreisen müssen, wer dann für diese Fortbildung überhaupt geeignet ist. Denn das ist tatsächlich, selbst wenn jetzt einer von euch Zuhörern irgendwie einen Headshaker zu Hause hat, aber bislang keine therapeutische Qualifikation durchlaufen hat, wäre dieser Kurs tatsächlich nicht geeignet. Das können wir so festhalten, oder?
Ja, das muss man schon sagen, weil wir gehen extrem in die Tiefe, was die Neurologie anbelangt, was Nervenverschaltungen anbelangt. Und da ist es natürlich sinnvoll, man hat hier ein Grundwissen, nicht nur in der Anatomie, sondern auch in der Neurologie. Da ist es schon, um folgen zu können, hier sinnvoll, diese Voraussetzungen mitzubringen.
Ja, definitiv. Ich glaube auch tatsächlich, dass das Thema ist so groß, das haben wir ja auch festgestellt, dass wir, ich meine, je mehr wir uns in dieses, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie lange haben wir dann, als wir beschlossen haben, okay, let's go, jetzt startet das, wir werfen alles in einen Pott und bauen jetzt diesen und entwickeln diesen Kurs. Und wir haben lange daran gearbeitet, also ein halbes Jahr ist weit übertrieben. Über ein Jahr. Ja. Also die erste.
Untertrieben, würde ich sagen, ja. Untertrieben, ne? Also wir haben ja fast ein Jahr daran gearbeitet. Und man muss sagen, wir arbeiten ja fortlaufend daran.
Ja,
wir erleben immer neue Fälle in der Praxis. Man hat immer neue Erkenntnisse, und das versuchen wir ja schon auch immer dann auf dem aktuellen Stand zu halten.
Ja, definitiv. Und so, und das dann einfach darauf anzupassen. Aber es war auch tatsächlich, so hart es zwischendurch war, wir haben manchmal auch tatsächlich kurz geseufzt irgendwie, wenn wir wussten, oh nein, das müssen wir noch machen. Und wir haben auch selber dadurch so wahrgenommen, boah, was das für eine Tiefe hat. Und je tiefer wir getaucht sind, desto mehr haben wir ja fast den Eindruck gehabt, wie will man das in 2 Tagen unterrichten? Also alleine das Thema, was du angesprochen hast, Headshaking, ich glaube, also auch wirklich jetzt nicht hier zu übertreiben, wenn ich behaupte, hätte uns jemand 3 Wochen Tage bereitgelegt, wir hätten sie gefüllt und gecrasht. Also ich glaube, es ist gut, ein Limit zu haben, weil uns gingen ja irgendwie hinterher so die Feinheiten einfach nicht aus, wo man noch so einen kleinen Ast, und guck mal, ja, jetzt, wenn du den Trigeminusnerv mit reinnimmst, dann müsste man aber ja auch im Hirnstamm auch nochmal so das ganze Spinnennetzwerk drumherum, die Formatio reticularis betrachten, und wenn wir die im Blick haben, dann können wir auch direkt wieder im Accessorius denken, und wenn wir den haben, dann, also es war ja wirklich, als hätte jemand einen Knäuel geworfen von uns, ich hätte auch noch meins geworfen, und dann hat das nicht aufgehört zu rollen. Das fand ich es hat mich auch sehr bereichert, auch wenn wir zwischendurch ein bisschen Blut und Wasser geschwitzt haben, in der Vollendung insbesondere. Es hat aber auch nachträglich mir nicht die Laune am Entwickeln verdorben, muss ich tatsächlich sagen.
Das Nein, und das war natürlich auch nochmal toll, also bei diesem ersten Kurs, wir hatten ja unglaublich nette Kursteilnehmer, ja, das stimmt, die alle das unheimlich stimmt. wissbegierig waren. Und ganz unabhängig, ne? Also Tierärzte und Therapeuten und das war ein unheimlich tolles Zusammenspiel und auch eine Entwicklung auch wieder von weiteren Ideen und das war spannend und hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Ja, das war für mich auch nochmal genau das, was du vorher sagtest, was auch unsere Schnittmenge so ausmacht, dieses Gucken über den Tellerrand. Das hat der Kurs dann auch so bereitwillig aufgegriffen und hat wirklich auch die Kursteilnehmer haben ja nicht mit ihrem Wissen, da waren ja viele unheimlich belesene, belehrte und gleichzeitig auch fortgebildete und erfahrene Therapeuten dabei. Aber die haben auch nicht mit ihrem Wissen gegeizt, haben uns auch einblicken lassen in mögliche noch weitere Ideen Richtung Fütterung und so. Das war schon sehr spannend. Also für alle Therapeuten, die jetzt hier zuhören, haltet die Ohren gespitzt. Auch für den nächsten Kurs wünschen wir uns natürlich, ihr seid eingeladen, euch anzumelden oder euch dafür zu interessieren. Könnt gerne diesbezüglich eine Mail oder eine Nachricht schreiben. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, dann wünschen wir uns natürlich totale Faszination für Osteopathie trifft Tiermedizin und umgekehrt. Und vor allen Dingen auch die Offenheit, neuen Ideen zu begegnen und in den Austausch zu gehen. Ich glaube, das war tatsächlich auch was wir versucht haben, so mit in diesen Kurs reinzubringen. Und auch dieses hierarchische Konzept von wir machen das schon über 20 Jahre und wir sind wahnsinnig erfahren und ihr seid jetzt hier die kleinen Schüler, sondern dass uns tatsächlich in dieser Serie Tiermedizin trifft Osteopathie auch tatsächlich die Augenhöhe total wichtig ist für, das hat mein Mann letztens so schlau gesagt, eine hierarchiearme Struktur, also Hierarchie flach halten. Das war auch ein Teil, was ich super angenehm fand, dass auch wir uns in unserem eigenen Kurs als lernoffen zeigen dürfen und wir starten diesen Kurs erst gar nicht mit der Idee, wir Dozenten, wir wissen alles und ihr kommt jetzt her und lernt und schweigt stille und staunt.
Nein, Arroganz ist nicht gerne gesehen. Nein, das brauchen wir nicht und wollen wir auch nicht.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Der eine Kurs startet im Mai, der andere Kurs, da muss ich mich jetzt nochmal nach unserem gemeinsamen Wochenende jetzt im Depot im Januar, muss ich mich nochmal auf die Hinterbeine setzen und auch da das Konstrukt für Anmeldungen und so für den Süden, das haben wir im letzten Jahr, das sind wir da leider mangels Anmeldezahlen gescheitert. Wir hatten es ja schon einmal auch im Süden auf vielfachen Teilnehmerwunsch ausgeschrieben, aber manchmal seht uns das nach, dass wir das Datum verschieben mussten für die jetzt zuhören und auch von der Absage betroffen waren. Haben wir viele Nachfragen und alle wollen, aber dann heiratet doch jemand und dann hat doch jemand Geburtstag oder dann geht es doch aus irgendwelchen Gründen nicht oder das Auto ist kaputt, sodass dann die Begeisterung ein bisschen immer abflaut und wir jetzt in diesem Jahr nochmal neu starten, also auch für die süddeutschen Kollegen. Wir bieten euch einen Neustart an. Ihr könnt euch fleißig dafür anmelden, beziehungsweise auch das gerne teilen, wenn ihr vielleicht auch zu zweit oder zu dritt anreisen wollt. Oder ihr stellt erstmal einfach Fragen und ob wir euch da abholen, wo ihr gerade steht. Aber das wäre auf jeden Fall schon mal ein Ausblick für unser gemeinsames Tiermedizin trifft Osteopathie 2026 Jahr. Die Teilnehmer im letzten Kurs, Dagmar, die haben schon auch mich jetzt mehrmals noch nach dem letzten Mai versucht festzusetzen, wann kommt der neue Kurs, Teil 2, welches Thema. Halten wir damit mal einfach noch hinterm Berg oder spoilern wir jetzt hier was? Es ist völlig in Ordnung, wir müssen nämlich gar nichts, wir tun das alles freiwillig.
Ja, also ich glaube, ich würde sagen, wir halten es noch mal etwas in Spannung. Also ich kann nur dazu sagen,
sehr gut.
Ich, auch schon, ich bin schon fleißig dabei, auch was die, der Stand der Wissenschaft anbelangt, mich fortzubilden hier. Ich war auf dem Tierärztekongress in Leipzig im vergangenen Wochenende, habe da schon einen Spezialkurs belegt und ja, es ist eine weitere ganz interessante Region des Pferdes, die biomechanisch und neurologisch, muskulär sehr, sehr wichtig ist. Ja, und wir sind bereits dabei, die Region aufzuarbeiten und ja, ich denke, das wird genauso spannend wie die Genickregion.
Ja, ich bin auch sicher, ich bin auch schon ziemlich voller Vorfreude. Ich mag einfach auch diesen Entwicklungsprozess so, weil jeder Tag, jeder Blick ins Buch hat mich bislang auch an meinen eigenen Patienten und manchmal sogar auch an mir selber, das fand ich ja, ich meine, ich weiß, ich habe das bestimmt schon mal erzählt, aber das ist mir auch in unserem Genickvorbereitungskurs und das wird jetzt in Teil 2 genau gleich gehen, dass ich Dinge beim Pferd mir draufschaufel oder nochmal mit der Lupe quasi ins Anatomiebuch schaue und die dann wiederum mein Leben verbessern, weil ich auch nochmal irgendwie den Kopf anders halte oder irgendwas mache, was mich in diese Richtung für mich selber lenken lässt. Ich habe damals ja die Humanosteopathie nur gestartet, weil ich eigentlich ja nur am Pferd arbeiten wollte. Und dann habe ich aber, um das am Pferd überhaupt finanzieren zu können, diese ganze Ausbildung, halbtags noch als Physiotherapeutin für körperbehinderte Kinder gearbeitet. Und meine Erkenntnis der Osteopathie, die, also Still hätte vielleicht gesagt, der Blitz hat mich erleuchtet und seitdem war die Osteopathie geboren, hatte Still ja Gott sei Dank für mich schon erledigt. Aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich mitten in der Behandlung mein Konzept umgestellt habe und gedacht habe, krass, wie das Kind im Rollstuhl sitzt. Beim Pferd ist es C5, C6, C7, beim Mensch ist es eher C3, C4, der Phrenikus. So wie die sitzt mit dem Knick im Rollstuhl, falsche Pylonen, Halswirbelsäule ganz verbogen, kann da nur eine Kompression auf dem Phrenikus entstehen. Wenn ich das versuche zu lösen und das zu entstauen und das zu trainieren, kann die vielleicht tiefer durchatmen. Ein Kind, was ganz häufig an Lungenentzündung erkrankt war. Und dann habe ich die Bobertrolle tatsächlich an dem Punkt weggeworfen und habe angefangen, die Kinder seit diesem Tag pferdeosteopathisch zu behandeln. Und das war so, das war so cool. Also was ich damit sagen will, aus der Pferdeosteopathie und dieser eigenen Fortbildung entwickle ich auch immer wieder Ideen für mich und meine Familie, manchmal auch für Mitmenschen, die sich an mich wenden mit Problemen. Ich glaube also, dieser Blick ins Detail, der verbessert nicht nur, dass wir eine Fortbildung machen können, der verbessert immer auch das eigene Leben. Wir dürfen immer auch was für uns daraus mitnehmen. Das war so meine Erkenntnis aus, bilden wir Fortbildungen und wenn man sich da so reinfuchst in dieses Thema, das fand ich auf jeden Fall spannend. Also Leute, ihr könnt getrost zuwarten, wir planen, aber ihr dürft euch noch ein bisschen gedulden und wenn wir soweit sind, dann kommen wir mit einem Datum und auch mit dem Thema des Kurses um die Ecke. So können wir das eigentlich festhalten, oder?
Ja, hört sich ziemlich gut an.
Wenn du, wenn du jetzt nochmal so rückblickend betrachtest, die Osteopathie, würdest du noch irgendwas anders machen? Oder würdest du, wenn dich heute nochmal jemand ins Berufsinformationszentrum stellt, deine Berufswahl doch nochmal hinterfragen und den Weg nicht osteopathisch wählen?
Nein, also ich kann mit Sicherheit sagen, ich würde wieder Tiermedizin studieren. Das war für mich genau das Richtige. Ich würde auch wieder in die Pferderichtung gehen. Auch da würde ich keine andere Entscheidung treffen. Und die Osteopathie ganz genauso. Ich würde mir einfach in meinem, oder ich sag mal, der Tag hätte besser für mich mehr als 24 Stunden, dann könnte ich eben noch mehr lernen und noch mehr auch andere Richtungen mir aneignen. Aber ja, irgendwann muss man dann leider sagen, jetzt muss man auch mal schlafen. Und nein, würde ich alles ganz genauso machen und macht mir große Freude und auch heute, dass ich jetzt nicht mehr in der kurativen Praxis tätig bin, sondern eben nur meine Terminpraxis mache mit osteopathischen Patienten. Das ist für mich genau die richtige Entscheidung gewesen. Also ich würde alles wieder so machen.
Ja, perfekt. Ich auch. Ich würde es genauso machen. Also stopp, ich spule kurz zurück. Ich würde auch in meinem nächsten Leben erst die Medizin studieren und dann die Osteopathie machen. Schon allein vielleicht wegen der ganzen staatlichen Regelung, aber auch, weil mir manchmal würde ich gerne auch kurativ zumindest das Wissen haben, was ich machen könnte, wenn es irgendwo eitert oder wenn die Osteopathie an ihre derzeitigen Grenzen irgendwie stößt. Das, ich glaube schon, dass da noch ganz viel Wissen irgendwie abzuholen ist. Dass, ich will jetzt nicht sagen, dass ich es verpasst habe, aber dass in der Physiotherapie doch nicht so den Fokus in Richtung Osteopathie prägt, weil wir als Physiotherapeuten vielleicht dann eben einen anderen Fokus haben im Humanbereich, meine ich jetzt im Speziellen, der ja dann mein Bildungsweg war für die Therapie. Also das mit der Tiermedizin, das ist schon was, wo ich jetzt ja das Glück habe, da dich als Kollegin zu haben und viele andere gute Tierärzte kenne, die auch mit ihrem Wissen nicht geizen. Aber das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, das würde ich auf jeden Fall das nächste Mal, wäre ich mutig genug in einem anderen Leben, die Tiermedizin vorweg zu studieren und das auch so zu kombinieren. Das ist schon toll. Super, super spannend. Wenn du, möchtest du noch irgendwas sagen, würden wir, weil ich sehe gleich, das kennen aber die Sahnehäubchen-Zuhörer, die Zuhörerschaft hier schon, irgendwann kommt einfach die Musik und wirft mich aus dem System. Ganz so weit sind wir noch nicht, aber habe ich irgendwas vergessen zu beleuchten? Gibt es irgendwas, was du unseren Sahnehäubchen-Leuten hier sagen möchtest oder was du noch auf den Weg mitgeben willst? Wünsche für die Osteopathie oder für die osteopathische Stallgasse?
Ach, ich sag mal, eigentlich haben wir schon ziemlich viel gesagt. Und wenn ich es nochmal runterbrechen sollte, dann kann ich nur sagen, die Osteopathie ist eine fantastische Möglichkeit, therapeutisch beim Pferd vieles zu bewirken. Aber man sollte nie aus dem Fokus verlieren, dass nicht jedes Problem osteopathisch behandelt werden kann, sondern viele Sachen eben auch erstmal einer vernünftigen tiermedizinischen Diagnostik bedürfen. Und hier ist eben dann nochmal die Grundlage dafür, dass sich die Tiermedizin mit der Osteopathie zusammentut oder ergänzt. Und ja, aber das war ja so der Tenor, glaube ich, auch unseres Gespräches.
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist für alle gut rausgearbeitet worden. Ich glaube, an der Stelle verbleibe ich jetzt erstmal damit, mich ganz doll bei dir zu bedanken, dass du das mitgemacht hast. Du hast deine Premiere hier mehr als hervorragend überstanden. Das war sehr angenehm, mit dir zu sprechen. Dass das angenehm ist, mit Dagmar zu sprechen, wusste ich ja schon lange vor euch. Denn ähnliche solcher Telefonate führen wir des Öfteren. Und wir treffen uns ja auch oft in live, um uns gegenseitig auf dem aktuellen Stand zu halten, sowohl privat als auch osteopathisch beruflich. Weil das immer verschwimmt bei uns, weil die Faszination das Ganze ja übermantelt, sehr positiv wohlgemerkt. Aber da bleibe ich jetzt hier in meiner Küche, die Kaffeemaschine ist aus, die schalte ich mir jetzt gleich nochmal an, werde jetzt an den Herd eilen und wir enden an dieser Stelle. Und nochmals, Dagmar, herzlichen Dank, du hast es wirklich hervorragend gemacht und ich hoffe überstanden und es war nicht blöd für dich. Hier.
Nein, es war für mich auch sehr angenehm und vielen Dank für die Einladung dazu.
Schön, dass du dabei warst. Dagmar, wir hören uns.
Ja.
Ciao.
Alles Gute an alle. Tschüss.
Ciao. Die technischen Hürden, die haben wir überwunden bzw. geschickt umgangen. Und ich hoffe, dass die zu hörende Tonqualität für euch ausreicht. Ich hatte eine Riesenfreude, habe ja auch noch mal ein paar neue Infos bekommen, die sich hier aufgetan haben. Und ich fand tatsächlich das ganze Interview ziemlich cool und hoffe, ihr könnt etwas daraus mitnehmen. Schaut gerne sonst, fragt per E-Mail, schaut gerne nochmal bei Instagram vorbei, wenn ihr euch dafür Sachen interessiert oder wenn ihr mir per Nachricht oder per Mail neue Themenwünsche schicken möchtet, super gerne, her damit. Ich freue mich jetzt erstmal, dass ihr auf diese Art und Weise Dagmar auch kennenlernen könnt, die nicht bei Instagram zu finden ist. Und wenn ihr da Fragen habt, dürft ihr die gerne erstmal hier über mich weiterleiten. Ansonsten habt ihr ja gehört, ihr habt die Möglichkeit, uns beide in live zu erleben. Und wenn ihr da Informationen möchtet, gleiche Adresse, ihr dürft euch gerne melden. Macht's gut und bis zur nächsten Episode.